Hyperfokus.
Hallo, ich bin Jessica Mach und dieser Podcast ist mein Hyperfokus für euch. Durchquert mit mir im Raumschiff FOMO meinen Mikrokosmos. Immer auf der Suche nach dem verlorenen Flow entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich auf einem neuen Planeten zu landen. Ich kollidiere voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten und lasse mich fröhlich in schwarze Löcher saugen. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Nächste Runde rückwärts. Hallo, hallo. Direkt aus dem ostdeutschen Wald heute. Ich bin nämlich endlich wieder mal rausgegangen für eine Aufnahme. Heute ist der kalendarische Frühlingsanfang. Ich glaube das ja irgendwie gar nicht. Seit ein paar Tagen höre ich ganz früh morgens noch im Dunkeln die Vögel hier aus dem Wald bei geschlossenen Fenstern. Die sind genauso ungeduldig wie ich und wahrscheinlich auch ein großer Teil von euch, die ihr hier gerade meine neueste Folge anhört. Ja, der Wald ist mein neuer Kiez, wisst ihr schon. Immer noch neu, ja. Keine Ahnung, wie lange sich das noch so anfühlen wird und ich euch damit auf den Wecker falle. Immer wenn ich hier im Wald bin, meistens zur Hunderunde und besonders jetzt, wo wegen Frühlingskram hier so viel abgeht, bleibe ich bei jedem Pups stehen und Egon kriegt eine Krise, weil er weiter will. Ich klotze mir dann kleine Blümelein an, versuche, mir unbekannte Gewächse mit meiner Pflanzenerkennungs-App zu identifizieren, horche die Vogelstimmen, wundere mich über kritzegrüne Zitronenfalter und locke die Eichhörner mit mitgebrachten Nüssen. Werde ich langsam wunderlich? All diese kleinen Reize wirken so viel intensiver in einer ruhigen Welt um mich herum. In der großen Stadt geht alles unter in der Masse, zu der die unzähligen potenziell interessanten Dinge geworden sind. Man kann dann schlicht und einfach nicht mehr die Einzelheiten wahrnehmen. Oder zumindest nicht so gut. Den Wald vor lauter Bäumen, wa? Also ich kann das schon bemerken, aber ich werde dann sofort vom Nächsten gelockt. Und meine Impulskontrolle ist ja nicht so gut, ne? Also zappe ich direkt weiter. Hier in der Natur habe ich richtig Zeit und Muße. Und keine weitere Ablenkung, außer eben, wenn Egon mich weiterzehren will. Und auch auf meinem Balkon habe ich die Tage das ein oder andere Mal innegehalten. In fast jedem meiner DIY-Mini-Hochbeete habe ich beim Umgraben dicke, fette Larven vom Rosenkäfer gefunden, die da friedlich schlummerten. Ich habe sie fast liebevoll wieder zugedeckt, die alten Drinnis. Sie brauchen noch ein bisschen, bis sie sich aufmachen und in die neue, helle Welt begeben. Naja, also voll Frühling. Und ich sehr verliebt in diese kleinen, transformativen Dinge um mich herum. Und ja, die Zeit der Dunkelheit ist vorbei. Viele Wochen grau. Viele Wochen mit Kita-Huso-Viren, viele Wochen mit kalten Füßen. Jetzt wird wieder Licht und damit kommt sie zurück, die große Macht der möglichen Veränderungen. Kleine Aufbruchsstimmung. Und weil ich eh schon die ganze Zeit in meinen alten Themen rumrühre, die mich aber in meinem Alltag gerade nicht so viel weiterbringen, muss ich mich endlich mal einigen Dingen widmen, die mein Hier und Jetzt eventuell etwas upgraden könnten. So ganz praktische Sachen auch. Heute geht's um eine davon. Das Autofahren. Oder genauer gesagt geht es um Nicht-Autofahren. Denn ich habe das trotz vorhandenem Führerschein der Klasse B since 2001 schon so circa 20 Jahre lang nicht gemacht. Und ich lebe ja nun nicht mehr im Öffi-Paradies. Und ich habe Kinder, die von A nach B müssen. Und einen Partner, der keinen Bock mehr hat, diesen Job für immer allein zu übernehmen. Ja, aber warum fahre ich denn da nicht einfach? Also, fange ich denn da am besten an? Ich will ja nicht drauf rumreiten, aber wie einige von euch bestimmt langsam wissen, bin ich auf dem Land aufgewachsen. Und dort haben, glaube ich, die allermeisten pünktlich zum 18. den Lappen in der Tasche, um sich dann jedes Wochenende mit ihren Besties drum zu zanken, wer der gelackmeierte Fahrer ist. Kirmes in Tralala, Großraumdisse in Hopsasa. Eine Person hatte halt immer Sober Saturday. Nicht, dass sich da alle brav dran gehalten hätten. Ich muss feststellen, dass ich aufgrund der Tatsache, dass Partys immer und grundsätzlich nur mit dem Auto zu erreichen waren, es sei denn, im eigenen Kaff ging mal was, schon relativ früh immer wieder mit dem Unfalltod junger Menschen aus meinem gesamten Bekanntenkreis konfrontiert war. Manchmal erfuhr man sogar direkt am selben Wochenende noch über den Buschfunk, wer wo gegen welchen Baum gefahren war. Spätestens in der Schule machten die Schreckensnachrichten dann die Runde. Schlimm, einfach schlimm. In den meisten Fällen waren es FahranfängerInnen oder Alkohol und andere Drogen waren im Spiel oder die Kombi aus all dem. Irgendwo auf der Strecke zwischen Party und Zuhause sind die jedenfalls das letzte Mal in ein Auto eingestiegen. Ich war davor leider auch nicht sicher, das muss ich zugeben. So genau habe ich nicht darauf geachtet, ob der oder die Fahrende wirklich nüchtern war. Denn mein Bedürfnis, an den Ort des nächtlichen Geschehens zu gelangen, stand definitiv über allem. Klar, wenn man selbst intoxikiert ist, dann juckt einen es noch weniger. Ich danke der Göttin, dass mir nichts passiert ist auf all diesen teils recht wilden Transporten, ganz nach dem Motto: Party fängt schon im Auto an. Meinen Führerschein habe ich nicht ganz zum 18. gehabt, da mein Plan aufgrund der verpatzten Praxisprüfung nicht mehr hingehauen hat. Ja, ich habe auch die Theorie einmal verkackt, weil ich dachte, easy, muss ich nicht viel lernen. Ich fand die Fahrstunde immer super. Mein Fahrlehrer war glücklicherweise kein Grabscher und der ganze Vorgang des Autobewegens, inklusive Einparken und so, fiel mir leicht und machte mir mega Spaß. Was Neues lernen ist ja eh voll mein Ding. Durchgefallen war ich nur wegen einem nicht beachteten Stoppschild. Das hätte mir vielleicht schon zu denken geben sollen. Aber dazu später. Selbstverständlich fuhr ich im Kopf schon längst den ultrakrassen, hartgetunten VW Jetta. Flip-Flop-Lack, böser Blick, ah nee, den nicht. Pussywagon-Sticker in der Heckscheibe, grüne Wiese, Fellbezüge, unklar, Subwoofer und CD-Wechsler im Kofferraum. eBay hatte damals solcherlei Buden zuhauf im Angebot und ich wäre wahrscheinlich mit irgendeinem vertuschten Unfallwagen voll in die Falle gegangen. War schon richtig sauer, dass meine Eltern nicht so in dieses Internet vertrauten und mir lieber den wöchentlich erscheinenden analogen Regionalanzeiger vorlegten. Es wurde dann ein VW Polo GT, Baujahr 89, in Metallic Grün. Er war perfekt und es war Liebe auf den ersten Blick. Aber unsere Beziehung war, na, wie soll ich sagen, kompliziert. Schon bei der Jungfernfahrt aus dem Dorf, wo er herkam, bis zu mir nach Hause, gab es die ersten Streitigkeiten. So eine Kupplung mit kurzer Übersetzung mag nun mal keine Pfennigabsätze. Damals waren diese schrecklichen spitzen Schuhe in. Auch beim Anfahren brauchte der Gute immer schon ein paar Mal im Stehen aufs Gas, damit er nicht einfach gluckernd ausging. Was habe ich in der Zeit alles an Kfz-Wissen angehäuft? Es wurde ja damals auch möglichst alles selbst geschraubt. Zumindest gab es einfach viele Leute mit DIY-Butze, sprich Heimwerkstatt, die einem schnell weiterhelfen konnten. Und da die allermeisten davon junge Cis-Männer waren, konnte ich da als Weibchen auch jederzeit antanzen. Außerdem war es wie so oft in meinem Leben, dass ich mich plötzlich in einer rein männlich dominierten Welt wiederfand, als ich mich für Autos, Tuning und Anlagereinbauen und den ganzen Kram interessierte. Wie auch immer. Als mein rollender Freund dann in meinen Möglichkeiten ausgestattet war, als selbst meine Haare schon den Geruch des Tutti-Frutti-Wunderbaumes angenommen hatten, das standesgemäß vom Bass vibrierende Nummernschild an der Ampel stehend die Blicke der PassantInnen auf sich zog, hatte ich mich so richtig an ihn gewöhnt. Ich brauchte ihn ja auch, denn meine Schule war fast 40 Kilometer entfernt und das Zugfahren dorthin recht umständlich, da ich zunächst ca. 1,5 Kilometer zum Busbahnhof laufen, mit dem Bus drei Orte weiter zum Bahnhof fahren und dort dann mit der Regionalbahn nach 10 Stops doppelt so lang und teurer ans Ziel kam. Mein damaliger Boyfriend wohnte auch 20 Kilometer entfernt. Ach, ihr merkt, ich wühle und grabe, weil ich insgeheim irgendetwas suche, was mich schon damals hätte verraten können. Und wenn ich das alles so aufdrösele, dann erkenne ich tatsächlich im Schulterblick bereits einige Indizien, die zu meiner jetzigen, nennen wir es mal Vermeidungshaltung, weil Angst trifft's irgendwie nicht so richtig auf den Punkt, geführt haben könnten oder immerhin schon darauf hingewiesen haben. Nochmal zurück zu dem Partykontext. Ich weiß, dass ich nur 2 oder 3 Mal überhaupt die Wochenendfahrerin für andere war. Warum? Ich habe es mir nicht zugetraut. Nicht wegen den vielen Unfällen, sondern weil mich andere in meinem Auto nervös gemacht haben. Das habe ich natürlich nie gesagt, sondern immer einen Weg gefunden, nicht fahren zu müssen. Bei den wenigen Malen habe ich mich aber so sehr konzentrieren müssen und war hinterher so krass erleichtert, als ich angekommen war. Ich habe sogar einmal den großen Fehler gemacht, selbst betrunken zu fahren. Das war so schlimm. Ich war alleine und es war Nacht. Ich musste die Musik hochdrehen und Fenster aufmachen, weil ich so müde und fertig war, dass ich fast in den Sekundenschlaf gefallen wäre. Ich erinnere mich noch genau an die schlierenbildenden Lichter und reflektierenden Baustellenschilder. Nochmal gut gegangen. Unbekannte Strecken waren ein Horror für mich. Bitte stellt euch das mal vor, es gab keine Siri, die einem nebenbei gesagt hat, wo man lang muss. Man konnte sich ein teures TomTom kaufen oder sich bei Google Maps auf 8 Seiten die Wegbeschreibung ausdrucken. Bevor ich damals selbst in die Schule in der nächstgrößeren Stadt gefahren bin, musste ich mehrmals mit Bekannten die Strecke als Beifahrerin mitfahren. Hatte aber immer große Probleme damit, die einzelnen Punkte der Strecke zu verinnerlichen. Dieses Phänomen habe ich immer. Sobald ich mit einer anderen Person unterwegs bin, auch zu Fuß, ich achte 0, gar nicht auf den Weg. Hier einfach mit, vertiefe mich ins Gespräch oder meine Gedanken. Ich muss mich mehrmals selbst erinnern, damit ich die Orientierung behalte. Das ist sau anstrengend. Ich habe dann für den Schulweg eine Strecke rausgesucht, die wenigsten Spurwechsel und Abbiegungen und Ampeln enthält. Fun Fact: In dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, gab es nur eine Ampelkreuzung. Ja, und wenn da mal irgendwo eine Baustelle war oder so, bin ich direkt in Panik ausgebrochen. Trotz allem habe ich mir morgens auf der Fahrt zur Schule auf dem Autobahnteil mit weiteren mir bekannten Leuten, die ebenfalls von dem Ort in den anderen gefahren sind, manchmal Rennen geliefert. Völlig gaga. Aber das wurde so ein Ding. Immer wenn dieser mit 4 zur Berufsschule fahrenden Typen besetzte Dreier Golf mich überholte, winkten die mir und ich gab Gas. Ich flog ja fast im Vergleich zu denen. Und ich bekam so auch meistens noch den letzten verfügbaren Parkplatz, weil ich natürlich safe zu spät von zu Hause los bin. Gehört ihr zu den Leuten, die sich ins Auto setzen und gefühlt eine Sekunde später schon auf der Straße sind? Das fand ich schon immer faszinierend. Ich muss es mir erstmal bequem machen, alles griffbereit, damals Kippen und Feuer, weil klar habe ich beim Fahren aus dem Fenster geraucht. Alles checken, anschnallen, kurz durchatmen und dann los. Fremde Autos fahren? Bitte nicht. Eine schreckliche Vorstellung und große Bewunderung für alle, die in jedes Fahrzeug einsteigen und total selbstverständlich starten. Ich habe mich sehr, sehr lange geschämt dafür, dass ich diese speziellen Schwierigkeiten mit dem Fahren habe. Und ich war wahrscheinlich heimlich, auch heimlich vor mir selbst, froh, dass ich mein geliebtes Autochen zurückließ, als ich nach Berlin gezogen bin. Ein paar Monate später erfuhr ich, dass meine Cousine es zu Schrott gefahren hatte. Ich war schon ziemlich getroffen. Damit war meine Zeit auf 4 Rädern beendet. Denn wir alle wissen, in einer großen Stadt braucht es ein Auto so dringend wie auf dem Land eine U-Bahn. Ich bin aber ein einziges Mal mit dem Auto von Berlin eine Strecke von 500 Kilometern gefahren. Und das war unfassbar anstrengend für mich. Und ich wollte es auch niemals wieder tun. Und ich bin ein einziges Mal an einem Sonntag durch Berlin gefahren. Es war eine Gelegenheit. Aber auch da merkte ich, wie ich es null vermisste. Als Beifahrerin war ich häufiger in der Stadt unterwegs. Und jedes Mal war ich so heilfroh, dass ich nicht selbst fahren musste. All die vielen Reize, ständiges Entscheidungen treffen, schneller sein müssen, Runden fahren wegen Parkplatz, zweite Reihe, Radfahrer, Besoffene, Kinder, Hunde, Kleinkunstdarstellende und Scheibenputzende, blinkende Lichter, Spurenwechsel, rote Ampeln, noch schlimmer gelbe, Straßenbahnen, Taxifahrende, bekloppte andere Autofahrende, Baustellen und diese ganzen Verkehrsschilder, die sich mein Hirn partout nicht merken will. Und jetzt gibt es auch noch diese Leihroller und die immense Anzahl an Lieferdiensten auf Lastenrädern. OMG. Tja, und so sind halt diese 2 Dekaden an mir vorbeigegangen und nun sitze ich hier in einer kleinen Stadt, wo Leute normal 2 Autos haben innerhalb einer Familie und ja auch den safen Parkplatz und noch so einen Sommerwagen, der im Winter in der Garage steht. Wo ich schräg angeguckt werde, wenn ich wie gewohnt meine Wege per Pedes erledige. Wie, du läufst zum Kindergarten? Fast wäre so ein kleiner Muttiwagen bei uns eingezogen, als wir noch in unser Kurzzeiteigenheim ab vom Schuss gelebt haben. Aber ich weigerte mich und kaufte mir ein E-Bike. Mein Berliner Rennrad war passé. Aber Fahrradfahren ist hier nun mal nur eine reine Freizeitbeschäftigung und die allerwenigsten transportieren ihre Kinder oder den Einkauf mit dem Rad. Hier fährt man mit dem Kombi am Samstagvormittag beim Rewe auf den Parkplatz und lädt den Einkauf in den Kofferraum. Jetzt gibt es natürlich diese uns allen bekannten Naturphänomene wie Regen und Schlimmer. Und ja, da wäre es sicher ganz nice, wenn ich mal eben kurz die Kids mit dem Auto vom Kiga abhole. Und ja, auch ein größerer Einkauf ohne Rucksack wäre mal schön. Mal weiter weg ausfliegen mit den Kindern. Auch spontan, auch ohne meinen Partner. Oder auch die oft gefürchteten Notfälle könnten so eine Fahrt für mich mal zur Notwendigkeit machen. Ich sag's, wie es ist. Es gab deshalb schon einige Diskussionen. Und bis vor einiger Zeit hatte ich auch nicht wirklich etwas entgegenzusetzen, wenn es hieß, du musst das einfach machen. Oder du musst das üben. Oder nochmal Fahrstunden nehmen und so weiter und so fort. Ich hatte dieses Gefühl in mir drin, das mir klar machte, nein, ich will dieses Autofahren um jeden Preis vermeiden. Aber ich konnte das nicht erklären und schämte mich auch weiterhin, wenn das mal mit anderen zur Sprache kam. Was für eine Schwäche. Jeder fährt doch Auto. Das Normalste der Welt. Und wirklich jeder kommt mit diesem gut gemeinten, aber total nervigen, ach, noch mal ein paar Fahrstunden nehmen. Oder noch schlimmer, ey, ich üb das mit dir. Ich meine, wie soll das aussehen? Da könnte ich höchstens üben, mich nicht von der Freundin XY auf dem Beifahrersitz ablenken zu lassen. Oder besser, sie setzt sich hinter mich, bewirft mich mit Pixi-Büchern und streitet sich mit ihrem imaginären Geschwister oder sagt Dinge wie, boah, guck mal, was die schon wieder gemacht hat. Oder, oh nein, gleich fällt's runter, pass auf. Geil, ich habe mich schon lange nicht mehr so reingesteigert. Hier haben wir jetzt also ganz grob umrissen das Problem, das es zu lösen gilt. Und ich frage mich in den letzten Monaten vermehrt, womit das alles nun zusammenhängen könnte. Gebt fein Acht. Ta-ta-ta-ta-ta, Trommelwirbel. Jetzt kommt die Lösung für das ominöse Autofahren-Vermeidungsgeraffel. Es ist, nein wirklich, meine ADHS, die mir da einmal mehr meine Grenzen aufzeigt. Was für eine Riesenerkenntnis. Und wirklich eine der größten Erleichterungen, die mit dieser Diagnose kam. Es fiel mir wie Radkappen von den Augen. Dieses Scheiß-Autofahren-Thema hat natürlich seine verdammte Grundlage in meiner Neurodivergenz. Zum ersten Mal habe ich das gedacht, als ich letztes Jahr Kirmes im Kopf von Angelina Bürger gelesen habe und sie darin über genau dieses Thema und ihre eigenen Schwierigkeit mit dem Fahren erzählt. Und nach langem Durchkneten meiner eben berichteten Issues damit, habe ich das für mich in logische Häppchen geschnitten. Autofahren ist eine große Aufgabe, bestehend aus vielen kleinen, wie so vieles. Alles, was mit dem Vorgang Fahren und dem Fahrzeug selbst zu tun hat, geht voll klar, macht sogar Bock. Nichtsdestotrotz ist das Auto für mich ein mächtiges Gefährt, bei dessen Funktionieren vieles auch unvorhersehbar ist und mehreres außer meiner Kontrolle liegt. Ich gehe ja so ein bisschen eine Symbiose ein, ne? Das ist wie, als wäre ich zusammen mit dem Auto dann ein größeres Selbst. Oder so wie Master Blaster bei Mad Max. Oder der kleine Alien in dem Kopf des Menschennachbaus bei Men in Black. Auf der Straße sehen wir ja nur die Fahrzeuge und nicht die Menschen, die da drin hocken. Wie in so einem Kinderbuch, wo die Autos Gesichter haben und der Porsche zum Müllauto sagt, fahr weiter, du stinkst. Die Verkehrsregeln kriege ich hin, Schilder könnte ich ja auch nochmal auswendig lernen und so. Eine umsichtige Verkehrsteilnehmerin sein? Ja, da wird's schon schwierig. Wenn ich so Auto fahre, wie ich Fahrrad fahre, dann sollte ich da zuallererst ansetzen. Sollte ich wirklich in diese Challenge reingehen? Und dieses Aufmerksamkeitsdefizit, in Klammern Diagnose lässt grüßen, zieht sich bei sämtlichen mit der Fahrt zusammenhängenden Faktoren durch. Damit nicht genug lasse ich mich durch meine Impulsivität häufig zu Wutausbrüchen oder verbalen Ausfällen hinreißen. Uncool, wenn Fenster offen. Uncool, wenn Kinder an Bord. Uncool. Ich habe ja schon aufgezählt, Reize des Straßenverkehrs sind für mich als sehr reizoffene Person mit einer klitzekleinen, manchmal auch größeren Reizfilterstörung eine ziemliche Herausforderung. Je größer die Stadt, umso höher das Level, haben wir kapiert, wa? Und dann die Menschen, die gegebenenfalls mit mir in der Karre sitzen. Die reinste Ablenkung, schon alleine, wenn sie atmen. Wer von euch noch nie mit einem oder mehreren Kindern irgendwo hingefahren ist, der hat viel verpasst. Es ist die reinste Herrlichkeit, wenn du gezwungen bist, nach vorn zu schauen und hinter dir Dinge passieren, deren Ausmaß du safe nur nach akustischer Bewertung in deiner Schreckensskala bei 99 bis 100 einordnen wirst, um dann mehrmals zu denken, wenn ich nicht sofort irgendwo rechts ranfahren kann, kriege ich eine Panikattacke. Boss-Level, lange Autofahrten mit Kindern. Schon als Beifahrende eine absolute Veranstaltung aus der Hölle. Ich stelle mir manchmal vor, wie ich lieber selbst fahren würde, damit ich nicht ständig irgendeine neue Beschäftigung aus dem Zauberhut ziehen oder irgendwelche Streits schlichten muss, komme aber schnell wieder zur Vernunft, weil ich diesen Trubel neben und hinter mir niemals aushalten könnte, ohne ständig mitzumischen. So viele kleine Aufgaben, die ich also handeln muss, um die große Hauptaufgabe zu bewältigen. Kein Wunder, dass ich aufgegeben habe. Zur Untermauerung und damit mir hier auch möglichst alle glauben, was ich von mir gebe, lese ich euch was Offizielles vor. Dazu gehe ich mal eben ein Stück, denn je länger man auf einer Stelle stehen bleibt im Wald, desto eher krabbeln die Zecken an einem hoch. Hier ist gut. ADHSpedia schreibt dazu: ADHS und Straßenverkehr, Gefahren und Probleme. Studien zeigen, dass sich unter ADHS-Betroffenen Hochrisikobetroffene befinden, welche bedingt durch ihre schwer ausgeprägte Symptomatik im Straßenverkehr besonders hohen Unfallrisiken ausgesetzt sind. Hochrisikofahrer neigen zu einer besonders impulsiven und riskanten Fahrweise. Schwer- und Schwerstbetroffene weisen zudem häufiger Komorbiditäten, in Klammern Depressionen, Angststörungen auf, welche riskantes oder unvorsichtiges Verhalten im Straßenverkehr weiter begünstigen können. Ferner erhalten Verkehrsteilnehmer mit ADHS 3 bis 5 Mal häufiger Strafzettel und begehen häufiger Ordnungswidrigkeiten als Erwachsene ohne ADHS. Dies betrifft sowohl Geschwindigkeitsüberschreitungen als auch Falschparken. Auch vergessen Betroffene häufig, sich während des Autofahrens anzuschnallen. Siehe auch Sterblichkeit bei ADHS. Vereinzelt geben Betroffene an, dass sie sich beim Fahren mit höheren Geschwindigkeiten besser konzentrieren können, da es ihnen dann gelinge, durch das erhöhte Stresslevel ein höheres Konzentrationsniveau bzw. einen Hyperfokus zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Hier ein Zitat: Es ist mir schon oft passiert, dass ich teilweise nach Kilometern aus einem Tagtraum erwacht bin und eine Sekunde gebraucht habe, um mich zu erinnern, auf welcher Straße ich mich gerade befinde. Daher verpasse ich oft Ausfahrten. Diese Unkonzentriertheit kann ich kompensieren, indem ich riskanter fahre und Geschwindigkeitsbegrenzungen überschreite. Zitat Ende. Medikation. Vereinzelte Untersuchungen weisen auf deutlich verbesserte Fahrleistungen unter medikamentös behandelten ADHS-Patienten mit Methylphenidat sowie Cannabis hin. Amen. Was ist also das, wovor es mir am meisten graust? Ja, andere in Gefahr zu bringen. Ich stelle mir mich selbst als Autofahrende unter all diesen Umständen als eine Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Okay, kann ich bitte einen Auto-Hyperfokus bestellen? Ob ich aus der Nummer nochmal rauskommen werde? Ich habe mir jetzt von meiner Psychotherapeutin gewünscht, dass sie mit mir das Paket aufmacht und wir vielleicht zusammen die ganzen Stoppschilder aus meinem Kopf verbannen. Wer weiß, am Ende kommt doch noch raus, dass diese Einbahnstraße gar keine ist. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Ich würde mich sehr über ein paar Erfahrungen von Leidensgenossinnen freuen, aber auch Meinungen und weitere Fragen sind wie immer willkommen. Schreibt mir doch gern hier oder per E-Mail an kontakt@hyperfokus.de oder bei Insta. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Mal schauen, welche kleinen Wunder mich unterwegs noch aufhalten. Ich muss noch aus dem Wald raus, bevor es gleich dunkel wird und die Stunde der Wildschweine schlägt. Bis bald, euer Rotkäppchen und Küsschen!